keiner wusste, ob die Familie dann irgendwie den Weg, der doch sehr weit von Königsberg nach Darmstadt, das sind 1000 Kilometer, ob die das schaffen. Die Pferde sind dann wieder erschossen worden, also mussten die Wagen selber geschoben und gezogen werden. Und dann war ein Pole, der ihr den Finger absteigen wollte, um an diesen Ring zu kommen. Wir sind im Prinzip, auch ich, mit Trümmern aufgewachsen.
Es ist halt irgendwie diese Ebene dazukommen, dass man heute eben auch Zeitzeugen verpasst, wenn man sie nicht sofort fragt.
Die größte Schiffskatastrophe der Geschichte mit rund 4000 Toten, eine fast einjährige Flucht und zwei Mädchen, die beide Helga heißen. Was das alles miteinander zu tun hat, werdet ihr in den nächsten 20 Minuten in dieser neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht hören. Wir widmen uns in einem Schwerpunkt den Zweiten Weltkrieg, der ja vor genau 80 Jahren geendet hat. Ich bin Matthias Ziegler und mir gegenüber sitzt heute niemand, sondern vor mir steht mein Laptop, über den ich mit unserer 360-Grad-Trainee Daniela Birchmoser verbunden bin, die gerade in Tirol neben ihrer Oma Helga sitzt. Herzliche Grüße aus Wien.
Hallo, herzliche Grüße aus Tirol.
Ja, liebe HörerInnen, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Die Oma von Daniela ist eine der beiden Helgas, die in der Geschichte vorkommen, die auch schon auf unserer Website erschienen ist. Wollt ihr zwei vielleicht kurz erzählen, warum der Name Helga sowas Besonderes in eurer Familie ist? Ich meine, dass zum Beispiel die Tochter den Namen der Mutter bekommen hat, war ja in der Vergangenheit nicht unüblich. In meiner Familie zum Beispiel gibt es seit mindestens 4 Generationen eine Maria und meine beiden Großväter haben ihre Söhne auch nach sich benannt. Was hat es denn da bei euch mit dem Namen Helga auf sich?
Meine Cousine Helga ist 1936 in Spanien geboren. Dann musste die Familie durch den spanischen Bürgerkrieg ziemlich bald aus Spanien flüchten und kam zu uns nach Darmstadt als Zwischenstation. Mein Onkel wurde dann nach Königsberg versetzt.
Nur kurz zur Erläuterung. Königsberg heißt ja heute Kaliningrad und ist eine russische Enklave, aber damals war es Ostpreußen, also deutsches Gebiet. Und als dann 1944 die Sowjetarmee immer näher gerückt ist, lese ich im Artikel, ist die Mutter von Helga mit den 3 Kindern alleine Richtung Darmstadt in Südwestdeutschland geflüchtet. Der Vater ist aber in Königsberg geblieben, um das dortige Siemens-Büro zu sichern und ist dann erst viel später nach Hause gekommen.
Ja, und die Familie in Darmstadt, das heißt also meine Mutter, meine Großmutter, keiner wusste, ob die Familie dann irgendwie den Weg, der doch sehr weit von Königsberg nach Darmstadt, das sind 1000 Kilometer, ob die das schaffen. Und es gab ja die Verbindung nicht. Und wenn Post gekommen ist, dann hat die ewig gedauert. Und dazwischen wusste man ja wieder nicht, ob da was passiert ist. Also als ich dann 1945 geboren war, waren die noch auf der Flucht. Und durch das Patenamt von meiner Mutter hat sie mich dann eben auch Helga genannt. Die Familie kam aber 1945, kurz vor Weihnachten, dann doch in Darmstadt an. Und die ganze Familie war dann auf der einen Seite wieder verbunden und glücklich, dass man es irgendwie überstanden hat. Und Darmstadt war auch ausgebombt. Also wir sind im Prinzip, auch ich, mit Trümmern aufgewachsen. Der Schutt war zwar weg, aber die Ruinen waren noch da.
Helga, deine Cousine und ihre Familie waren zu Fuß auf der Flucht?
Zu Fuß, zum Teil mit Pferdefuhrwerk, mit Leiterwagen, mit Handwagen. Und meine Tante hat also sehr schlimme Erlebnisse auch mit Russen gehabt. Und Helga hat mir eben da 2021 noch gesagt, also die Leichenberge rechts und links von dem Weg, die waren unendlich auch traumatisierend, wo man einfach, das man nie vergessen kann. Das kommt man wahrscheinlich sein Leben lang nicht weg.
Eigentlich hätte sie ein Flüchtlingsschiff nach Hause bringen sollen, aber sie haben es nicht an Bord geschafft.
Genau, sie wollten ja eigentlich zu dieser Wilhelm Gustloff und haben diese aber verpasst. Und in dem Moment musste es vermutlich ein großer Schock gewesen sein, eben dann nicht mehr auf dieses Schiff zu kommen. Aber es haben eben auch tausende andere versucht und das Schiff war auch maßlos überfüllt, was man heute aus Berichten weiß, und ist dann torpediert worden von der Roten Armee. Und die Zahlen gehen von 4.000 bis 9.000 Menschen, die dann dort in der Ostsee ertrunken sind und nur ganz wenige überlebt haben.
Der Untergang der Wilhelm Gustloff war ja die größte Schiffskatastrophe in der Geschichte.
Genau, also es ist so bekannt heute. Und auf diesem Schiff waren hauptsächlich Angehörige von Nazi-Soldaten, die halt da stationiert waren. Und es zeigt halt auch, wie diese Zivilisten und diese Angehörigen zum Spielball auch geworden sind, gerade zum Ende des Krieges auch hin. Also die Rote Armee wusste ja ganz genau, dass die alle zurück wollen nach Deutschland und hat dann entschieden, dieses Schiff zu versenken.
Und die Rote Armee hat auch ganz genau gewusst, dass da nur ZivilistInnen an Bord waren und keine feindlichen Soldaten.
Ja, genau.
Für die Helga und ihre Familie war es jedenfalls Glück im Unglück, dass sie dieses Schiff versäumt haben.
Es ist so, wie man es, wie es im Leben oft ist, das Glück versteht man dann im Nachhinein. Was man vorher als Unglück betrachtet, erweist sich dann als Glück.
Habt ihr im Nachhinein ein bisschen mehr darüber erfahren, wie diese Flucht zu Fuß abgelaufen ist?
Naja, das, was erzählt worden ist, ist natürlich Übernachtungen irgendwo in einer Scheune oder in einem Heuhaufen drin oder unter Pferdefuhrwerken. Die Pferde sind dann wieder erschossen worden, also mussten die Wagen selber geschoben und gezogen werden. Das ist mit 3 Kindern einfach für uns eine unvorstellbare Leistung.
Ja, und es gibt ja auch den Vorfall mit dem Ring.
Ja, also meine Tante hatte einen Ring, durch den Hunger waren die Finger geschwollen. Der Ring ging nicht mehr raus und dann war ein Pole, der ihr den Finger abschneiden wollte, um an diesen Ring zu kommen. Und ein Russe ist dazwischen gegangen. Und dann hat sie oft gesagt, also für sie war oft die polnische Besatzung schlimmer noch als die Russen. Aber das kommt wohl drauf an, welche Menschen das waren.
Daniela, hast du für diese sehr berührende Familiengeschichte neben den Erinnerungen deiner Oma noch andere Quellen anzapfen können?
Also mein Startpunkt war mein Dezemberbesuch bei meiner Oma, wo wir eben dann über die Helga auch gesprochen haben. Eigentlich wäre dann meine Primärquelle auch die Cousine Helga gewesen, aber das habe ich dann leider verpasst, beziehungsweise sie ist im Jänner verstorben und so ist sie das nicht mehr ausgegangen. Deswegen habe ich mich dann im weiteren Verlauf an Zeitzeugenberichte gehalten, die ich nachgelesen habe, die auch geflüchtet sind aus Königsberg. Und was mir auch geholfen hat, war die Tätigkeit von dem Vater von Otto bei Siemens, der da sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Und die haben mir auch helfen können, zumindest den Lebensweg vom Vater nachzuzeichnen, wann sie dann nach Königsberg gekommen sind, wann die Familie auch wieder zurückgegangen ist und dass da die Frau und die 3 Töchter waren. Und danach das Leben in Deutschland zurück. Und Helga war ja dann selber ihr Leben lang dann auch bei Siemens.
Sie ist ja früh Witwe geworden. Das heißt, ihr jüngerer Sohn hat seinen Vater kaum gekannt. Er war, soweit ich mich erinnern kann, nicht mal 2 Jahre, als der Vater gestorben ist. Also ist sie mit 2 Kindern allein da gestanden und hat dann auch schwer wieder Fuß gefasst, weil es alleinstehende Frauen mit 2 Kindern gar nicht so einfach war, wieder Wohnung zu finden und dann allein durchzustarten, in einem Alter von Mitte 30.
Haben eigentlich Helga und ihre Familie dann den Entnazifizierungsprozess nach dem Zweiten Weltkrieg gespürt, als Angehörige eines Siemens-Angestellten? Weil Siemens war ja doch immerhin eines von den Unternehmen, die massiv von ZwangsarbeiterInnen profitiert haben.
Also bei meiner Tante vielleicht schon, aber davon weiß ich nichts. Und Helga und ihre Geschwister waren ja Kinder. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass davon geredet worden wäre.
Genau, und was ich gehört habe, also natürlich liegt es nahe, dass der Vater da auch bei Siemens in irgendeiner Art von Produktion vielleicht beteiligt war. Zumindest aber hat mir Siemens gesagt, dass er im technischen Büro gearbeitet hat und jetzt nicht direkt irgendwo in einem Lager groß irgendwas zum Beispiel mit Zwangsarbeitern oder so zu tun gehabt hätte.
War er NSDAP-Mitglied, so wie viele damals?
Das war Onkel Otto ganz bestimmt nicht.
Weiß man, wie er zum NS-Regime gestanden ist?
Er war immer Gegner. Aber man hat ja auch nichts. Man hat sich trotzdem anpassen müssen.
Diese Flucht aus dem Osten wieder zurück nach Deutschland und generell die unzähligen Flüchtlinge, die zu Kriegsende unterwegs waren, das muss ja eine wahre Völkerwanderung gewesen sein damals.
Das ist es auf jeden Fall. Und soweit Helga bzw. meine Tante mir auch erzählt hat, sind wirklich Menschenmassen unterwegs gewesen. Immer wieder auch mit Luftangriffen, also Tote rechts und links. Und ich kann mich als Kind auch erinnern, dass ganz viele Flüchtlinge dann ja auch zu uns gekommen sind. Und dadurch, dass die Familie, also 45, zu uns gekommen ist, war die Wohnung dann auch voll. Wir hatten zwar Altbauwohnung groß, aber die war dann gefüllt. Rundum sind Flüchtlinge in die Wohnungen zugewiesen worden, weil es hat einfach keine Wohnungen gegeben. Und die Flüchtlinge waren genauso wie heute nicht immer unbedingt willkommen.
Das heißt, man musste wildfremde Menschen bei sich aufnehmen zu Hause?
Ja, wie gesagt, wir hatten eine große 4-Zimmer-Wohnung und dann wurden uns 2 Zimmer einfach genommen. In ein Zimmer kam sogar eine ganze Familie rein und in das zweite Zimmer einzelne Witwe. Aber der Komfort hat ja komplett gefehlt. Wir hatten weder Kühlschrank, Waschmaschine. Es gab nur eine Wasserstelle in der Küche. Das heißt, die Küche war für alle gemeinsam und die anderen mussten alle bei uns das Wasser holen.
Wie viele Personen waren das dann insgesamt in der Wohnung?
Die Familie, das war also Ehepaar mit einem Kind, dann die einzelne Frau, das waren dann also schon mal 4 und meine Schwester ist dann 48 noch dazugekommen. Meine Großmutter ist 48 gestorben, aber im Prinzip waren wir zum Teil 8, 9 Personen in der Wohnung.
Und wie war das aber? In Darmstadt ist ja auch das Haus, wo ihr vorher gewohnt habt, das war dann komplett zerbombt, oder?
Nein, also das Haus, wo wir gewohnt haben, das war nicht zerbombt. Direkt daneben, das Haus ist von einer Bombe getroffen worden. Nur um die Ecke rum waren auch 2 Häuser zerbombt. Im Prinzip haben wir in Ruinen gespielt. Natürlich war es verboten, aber Kinder machen nicht immer das, was sie sollen.
Helga, würdest du sagen, du hast trotz allem eine schöne Kindheit gehabt, wenn du jetzt darauf zurückblickst?
Trotz allem, weil meine Mutter war also sehr fürsorglich. Die hat trotzdem dafür gesorgt, dass wir alles hatten. Es wurde aber geteilt. Also sagen wir, sie hat ein halbes Kilo Kirschen gekauft oder Erdbeeren und es ist genau aufgeteilt worden, dass jeder gleich viel hatte. Und eine Tafel Schokolade ist einfach genau geteilt worden. Trotzdem war es einfach besser als viele andere, die durchaus Hunger hatten. Und das Geld war sehr knapp. Wenn man heute davon erzählt, es gab, ja, heute ist ganz normal, dass man von mir aus, wenn man mag, jede Woche Schnitzel essen kann. Damals war das halt Weihnachten Highlight.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich das für das weitere Leben geprägt hat im Umgang mit Lebensmitteln und überhaupt mit Ressourcen.
Auf jeden Fall, weil es fällt heute noch schwer, was wegzuschmeißen, beziehungsweise es wird auch gespart und das aufgegessen, was da ist.
Helga, du bist in Deutschland geboren, ihr sitzt jetzt aber gemeinsam in Tirol. Was hat dich hierher verschlagen?
Ich bin auf Skiurlaub gefahren und hängen geblieben.
Die Liebe, wie es so oft heißt.
Ja, eben.
Nicht nur zu den Bergen, sondern...
Ja, zuerst kommt der Mensch und dann kommt in der Zwischenzeit die Liebe zu Tirol.
Weil du gerade gefragt hast, eben nach meinem Opa dann, kann ich kurz meinen Bezug zum Namen Helga auch erzählen. Und zwar hat das mir ganz früh angefangen, nicht nur, weil meine Oma natürlich Helga heißt, sondern auch, weil für mich der Name von meinem Opa immer zu umständlich war als Kind. Und der war Herbert und das hat sich nicht so schön angehört und deswegen habe ich immer gesagt, das ist der Helga-Opa. Und für mich ist dann eben erst letzten Dezember auch die andere Helga zu dieser Namenskategorie hin dazugekommen.
Das heißt, du hast bis dahin nicht sehr viel Kontakt zur in Deutschland lebenden Verwandtschaft gehabt?
Sehr sporadisch, würde ich jetzt sagen.
Zu meiner Schwester und der Familie dazu.
Genau. Aber jetzt nicht zur weiteren eben Cousinen und Cousins meiner Oma.
Es ist halt letzten Endes viele Kilometer dazwischen. Es ist doch ziemlich groß und das hat sich auch für mich erst im späteren Alter ergeben, dass ich wieder mehr Kontakt gehabt habe, weil wenn die Kinder klein sind, hat es uns mehr nach Süden gezogen als nach Norden. Ich habe als Kind ganz viele, teilweise Monate auch bei meiner Cousine in Braunschweig verbracht. 1948 ist meine Schwester im April geboren. Und gleichzeitig hatte meine Großmutter einen Schlaganfall und war bettlägerig. Und dadurch hat dann Helgas Mutter mich als 2,5-Jährige mit nach Braunschweig genommen, sodass ich im Prinzip mit meinen 3 Cousinen wie mit meinen großen Schwestern da monatelang aufgewachsen bin. Und später nochmal, das erste Mal war es natürlich, um meine Mutter zu entlasten mit dem Neugeborenen und mit der bettlägerigen Mutter, wäre es wahrscheinlich für sie zu viel gewesen. Und mir hat sicher nichts gefehlt mit den großen Schwestern, in Anführungszeichen. Wir haben also wirklich eine ganz enge Verbindung gehabt, die immer gehalten hat, bis zum Schluss jetzt. Ich habe Helga zuletzt gesehen bei der goldenen Hochzeit meiner Schwester in Hamburg. Das war 2021. Und da haben wir uns noch mal lange unterhalten, auch über das Trauma, das sie eben alle gehabt haben, speziell auch ihre ältere Schwester, die eben 4 Jahre älter war. Oder sie lebt noch. Und Helga ist ja dieses Jahr eigentlich verhältnismäßig schnell gestorben.
Und damit hast du die Helga leider verpasst, wie du vorhin schon gesagt hast, Daniela.
Genau. Ich war ja dann bei der Oma und wir haben über die Helga geredet. Da habe ich schon irgendwie so gedacht, ja, eigentlich würde ich die Helga gern besuchen. Und dann habe ich auch schon die Oma gefragt, so, ob sie ihr bitte einen Brief mal schreiben kann oder halt in Kontakt treten kann. Und die Oma hat ihr dann geschrieben, um einfach wieder Kontakt aufzunehmen und halt zu fragen, wie es ihr geht und so. Und daraufhin hat sie dann auch geantwortet und hat geschrieben, dass sie ein schönes Silvester verbracht hat.
Ich habe dann versucht, sie anzurufen, eine ganze Woche lang beim Handy und beim Festnetz immer wieder probiert. Und dann hat der Sohn nach ihrem Tod erst ihr Handy aufgeladen und gesehen, dass da x Anrufe von mir drauf waren, die natürlich nicht beantwortet haben. Und dadurch hat er mich dann kontaktiert und hat mir gesagt, ja, sie ist leider in der Zwischenzeit eingeschlafen.
So ist halt meine Geschichte nicht so verlaufen, wie ich am Anfang gedacht habe, dass ich nach Hannover fahre und die Cousine besuche, sondern es ist halt irgendwie diese Ebene dazukommen, dass man heute eben auch Zeitzeugen verpasst, wenn man sie nicht sofort fragt.
Das ist genau das, warum ich immer sage, bitte stellt Fragen, Fragen über Fragen, solange man Antworten geben kann. Und ich habe das gerade gestern erst gesagt, ich fühle mich für meine fast 80 Jahre jetzt zumindest geistig fit. Und es wäre schade, wenn die Fragen erst kommen, wenn man die nicht mehr beantworten kann. Und das glaube ich, in vielen Familien fallen einem die Fragen dann ein, wenn man selber älter wird. Und dann ist es aber zu spät.
Daniela, du schreibst in deinem Artikel ja auch, dass beim Begräbnis von der Helga ein Sohn erzählt hat, dass sie ihm selbst eigentlich wenig bis nichts über die Fluchterlebnisse berichtet hat. Ist das was dir bei deinen Recherchen öfter untergekommen ist? Dieses Schweigen der Kriegsgenerationen gegenüber den eigenen Kindern, das oft erst dann bei den Enkeln aufgebrochen ist?
Ich muss jetzt sagen, mir selber jetzt in meiner Recherche nicht so besonders, weil wir ja darüber geredet haben und das auch nicht jetzt erst, also schon länger eigentlich immer wieder mal. Aber zumindest wenn ich dann anderen von meinen Recherchen erzähle irgendwie, dann kommt man vielleicht eher ins Gespräch, wo man draufkommt, okay, in anderen Familien wird das weniger thematisiert.
Das ist überhaupt das Problem gewesen. Also gerade zu meiner Schulzeit noch, es waren keine Schulen da, es waren keine Lehrer da. Und wenn Lehrer da waren, waren das oft die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Und dann ist auch uns damals ganz wenig erzählt worden. Im Prinzip hat man in der Volksschule gesagt, der Hitler war ein böser Mann und das ist Vergangenheit. Das ist dann erst sehr viel später, dass man einfach auch mehr erzählt bekommen hat. Und dann war es auch in meiner Familie so, dass am ehesten meine Mutter da offen war. Die anderen haben sehr viel verschwiegen. Aber es ist jedes Einzelschicksal. Komplikationen dann mit den Heimkehrern. Die waren genauso traumatisiert und haben versucht, durch das Schweigen vielleicht über gewisse Sachen wegzukommen.
Bei euch gibt es ja noch eine Besonderheit in der Familie. Neben dem geteilten Namen Helga gibt es ja auch einen geteilten Geburtstag.
Ja.
Genau.
Also Danis Papa hat am 19. März Geburtstag und meine Cousine Helga hatte auch am 19. März Geburtstag. Also insofern denkt man dann natürlich automatisch an beide.
Wie habt ihr dann heuer den 19. März begangen?
Wir haben einfach gemeinsam bei meinem Papa daheim Kaffee und Kuchen verspeist und wir haben natürlich auch an die Helga gedacht an dem Tag.
Helga und Daniela, vielen Dank für die beeindruckende Geschichte, die ihr uns da erzählt habt. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Nächste Woche kommt eine weitere Zeitzeugin zu Wort, die uns pünktlich zum 8. Mai, zum Jahrestag des offiziellen Weltkriegsendes, erzählen wird, wie sie diesen Tag und die Zeit davor und danach erlebt hat. Also nicht versäumen. Bis dahin lege ich euch einen weiteren WZ-Podcast zum Zweiten Weltkrieg ans Herz, den Michael Ortner und Matthias Winterer in Zusammenarbeit mit Oh Wow Podcast gestaltet haben. Unter dem Titel Brachland, das KZ und die Millionen beschäftigen sie sich nämlich mit einem Millionendeal rund um ein Grundstück, das einst zu einem Konzentrationslager gehört hat und auf dem jetzt ein Einkaufszentrum hochgezogen werden soll. Es geht also einerseits um eine fragwürdige Grundstückswidmung und andererseits um den generellen Umgang mit dem historischen Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus. Diesen und auch alle anderen WZ-Podcasts könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und gerne auch abonnieren. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.